Kennst du diesen Moment, wo du dir schwörst, nie wieder ein Mann?
Wir kommen zum Thema, wie alles begann, als Herz auf Kopf traf.
Du hörst Herz trifft Kopf, Unplugged bei Karin und Thomas. Ein Podcast über Selbstliebe und Liebe und alles, was uns täglich herausfordert, berührt und verbindet.
Wir sprechen über Beziehungen und Alltag, Körper und Seele, über Veränderung, Nähe und das echte Leben dazwischen.
Echt persönlich ungefiltert. Schön, dass du da bist. Wir kennen sie doch alle, diese Momente, wo wir der Liebe so völlig abschwören. Und so an diesem Punkt war ich gerade in meinem Leben. Ich dachte mir, nie wieder ein Kerl. Ich war gerade frisch aus meiner Ehe raus und bin auf so einer Dating-Plattform rumgeschwirrt im Internet. Einfach nur, um zu gucken, was gibt's da auf dem Markt. Thomas hatte so ein bisschen anderen Grund, warum er da rumgeschwirrt ist.
Ich wollte eine Mama für meine Tochter. Ich brauchte, die Lücke musste gefüllt werden. Die entstanden ist durch die Scheidung und dementsprechend war ich natürlich rational dran, um eine Mama zu suchen.
Also typisch rational, ich suche eine Frau, Mama für mein Kind. Ich als emotionales Energiebündel dachte mir, hey, du kannst alles haben, aber garantiert will ich nicht die Mama von deinem Kind sein. Alles, nur das nicht. Ich war frisch auf dieser Dating-Plattform und habe in den ersten 4 Tagen 256 Zuschriften gehabt und Thomas war Nummer 64. Und ich wusste aber nach wenigen Minuten sofort, also diesen Mann will ich nicht daten. Weil du hast so lieb über deine Tochter geschrieben und ich dachte mir, der hat so ein Herz. Aber das ist wirklich nicht den Mann, den ich gerade brauche. Ich hatte sogar, habe ich dir das erzählt, einen Ordner über Männer, dass ich die so strukturiert habe, damit ich mich auskenne. Und Thomas war nicht in diesem Ordner, weil ich hatte ja gar nicht vor, ihn zu daten. Aber er hatte meine Handynummer. Er hat es irgendwie geschafft, meine Handynummer zu kriegen. Und es gab diesen einen Abend, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe schon meine Werte und ich bin sehr ehrlich. Und immer wenn ich frisch verliebt war, habe ich allen Männern, mit denen ich irgendwie Kontakt hatte, geschrieben, hey, ich habe Liebe meines Lebens gefunden, ich melde mich jetzt herab. Und das habe ich irgendwie so zweimal gemacht, war dann wieder online und mein Handy piepste mit einer SMS.
Ist die Liebe deines Lebens wieder verflogen oder so? Irgendwie sowas habe ich geschrieben.
Ja, also es piepste und Thomas war da.
Das dritte Mal dann, glaube ich, oder so.
Nein, das dritte Mal, wo ich wieder online war.
Genau.
So, ja. Also das dritte Mal, wo ich da angemeldet war und er hat so einen frechen Spruch geschrieben und ich dachte mir, hey, also echt jetzt? Irgendwie haben wir an dem Abend ein bisschen gechattet. Und Thomas hat dann irgendwann gesagt, hey, du weißt was, ich steige jetzt einmal ins Auto, ich bin eine Stunde weg, wenn ich schnell fahre, sind es 40 Minuten. Und dann bin ich bei dir und dann schauen wir doch einfach mal, ja, was da so draus wird. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte ja dieses Foto von mir drin. Es war schon schön.
Es war sehr schön.
Ja,
du bist ja Fotografin. Schön.
Was willst du mir damit sagen? Es war ein sehr schönes Foto.
Du hast eine sehr gute Außendarstellung gehabt.
Ja, okay. Das Bild Nummer 1 war schon sehr retuschiert. Es gab damals noch keinen Insta-Filter, aber ich wusste ja, wie Photoshop geht. Die anderen Bilder waren aber ganz authentisch und ehrlich. Aber das erste Bild hat schon gelockt.
Das ist meistens das erste.
Es ist heute noch so, dass wenn die Frauen zum Shooting kommen für Partnersuche oder auch die Männer, dass ich ihnen da gute Tipps gebe, wie man das macht. Also by the way, wenn du mal so ein Shooting brauchst, melde dich, Link in der Bio und so. Nein, aber zurück zum Thema. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte gedacht, oh Gott, wenn der mich jetzt sieht. Ich war zu dem Zeitpunkt, also wirklich so Worst-Case-Zustand von mir, unrasiert, ungeschminkt. Ich hatte Lockenwickler auf dem Kopf, ich habe jetzt gar keine Lockenwickler mehr, aber damals hatte ich Lockenwickler auf dem Kopf. Also so wirklich absolute Worst-Case-Vorstellung. Ich dachte mir, wenn der mich sieht und das dann auch noch draufschreibt, dann kriege ich ja keine Zuschrift mehr. Naja, und dann, was haben wir dann? Dann haben wir ausgemacht, wir daten am nächsten Tag.
Am nächsten Tag, ich habe mir nicht nachgegeben, ich habe nicht nachgelassen. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt, ich wäre jetzt auch dann losgefahren. Du musstest ja auch dann einen Punkt finden.
In diesen Zugzwang kommen irgendwo, gell?
Ja, ich habe ja nicht nachgegeben. Also ich wäre auch gefahren. An dem Abend wäre ich gefahren, hättest du nicht gesagt, morgen erst,
wäre ich heute Abend. Du wolltest ja in ein Restaurant.
Genau.
Und ich habe dich dann zu mir gelockt, weil ich keine Lust auf Autofahren in der Nacht hatte. Und habe dir versprochen, dass es gutes Essen gibt. Also ich habe nicht direkt gesagt, dass ich kochen kann oder so. Ich habe nur gesagt, dass es gutes Essen gibt. Und ich finde, ich habe mein Versprechen schon auch eingehalten, oder?
Chinesisch gab es, ja.
Ja, also das habe ich ja geholt. Aber das war jetzt nicht unbedingt meine Aussage, dass ich für dich koche. Nee. Naja, ihr müsst euch das so vorstellen. Als ich die Tür aufgemacht habe, ich dachte echt, Leute, vorher habe ich nie an Liebe auf den ersten Blick geglaubt. ich habe nie daran gedacht, dass sowas sein kann, ja. Es muss aber dazu sagen, dass Thomas als Nicht-Fotograf ein so fürchterliches Bild von sich im Internet hatte, weitwinklig verzerrt, dass ich echt so ein bisschen dachte, oh mein Gott, wer kommt denn da an? Und ich bin echt nicht oberflächlich, aber ich hatte ein bisschen Schiss.
Echt nicht oberflächlich. Hey, das waren topmoderne Handys, Nokias. Die haben nun mal solche Bilder damals gemacht. Das war auch nicht, also die Bildschirme waren entsprechend. Also ich habe nichts Schlimmes gesehen daran.
Also er hatte einfach das Handy viel zu nah an seinem Gesicht und deswegen war es verzerrt. Aber schimpf es ruhig auf Nokia. Whatever. Ich mache die Tür auf und dann steht Thomas da mit all seinem Charisma. Ich will ja wirklich nicht so viel Komplimente ihm machen, weil wer den unseren Podcast schon eine Weile hört. Er ist ja schon so ein Obelix, der so als Kind in so einen Ego-Topf gefallen ist und zu viele Komplimente sind nichts.
Ego-Topf.
Ja, Ego-Topf. Absolut in den Ego-Topf. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe die Tür aufgemacht und mich hat es echt umgehauen. Also ich war absolut verknallt. Und was mich noch mehr überrascht hat, dass dieser Abend so schön war. Also wir hatten einen unfassbar tollen ersten Abend und eine tolle erste Nacht. Und was auch ziemlich krass war, dass wir an diesem ersten Abend, also eigentlich hast du mir einen Heiratsantrag gemacht an diesem ersten Abend. Ist dir das bewusst, so durch die Blume und so?
Durch die Blume, ja. Ich habe gesagt, dass wir, wenn wir, also weil wir einfach so einen schönen Abend hatten, dass wenn wir in 10 Jahren immer noch nicht verheiratet sind oder...
Du hast gesagt, wenn wir niemand Besseres finden. Du hast gesagt, wenn wir niemand Besseres finden, dann genau. Wir daten uns und speichern uns die Nummer ein und dann rufen wir uns in 10 Jahren an und heiraten.
Und heiraten dann, genau.
Das war echt aus dem Spaß raus und irgendwo war, glaube ich, so eine ganz kleine Prise Wunschdenken dabei. Wir beide waren eigentlich an dem Punkt, wo wir gerade nicht ans Heiraten dachten.
Bei Weitem nicht, nein.
Bei Weitem nicht, ja. Und irgendwo war es ein Witz. Ich weiß aber nicht, wir haben uns damals angeschaut, haben über diesen Witz gelacht, aber der ist uns auch, den haben wir auch nicht vergessen. Mm-mm. Der ist irgendwie hängen geblieben.
Ja.
Naja, es war auf alle Fälle ein unfassbar toller Abend, eine unfassbar tolle Nacht, die wirklich sehr weltverändernd für uns beide war. Und ich weiß noch, dass du am nächsten Morgen abgefahren bist und als du abgefahren bist, ich glaube nach 20 Sekunden schon dir die erste Nachricht geschickt oder so. Ich habe gesagt, na, jetzt hast du dich nicht gemeldet, jetzt kannst du es vergessen oder irgend so ein
Spaß. Ja, ich war noch nicht mal unten, glaube ich, am Auto.
Ich weiß, woran es lag. Du hast mich so ganz keck am Schluss gefragt, na, wie ist das eigentlich, wer meldet sich bei wem und so. Und dann habe ich gesagt, ja, du natürlich, du bist der Kerl. Und als du dich nach 30 Sekunden oder so nicht gemeldet hast, habe ich dir die erste SMS geschickt und habe gesagt, jetzt ist es vorbei, ich habe lang genug gewartet. Und dann hast du hochgeguckt, weil ich stand am Fenster, hast mir gewunken und irgendwie war das ziemlich krass. Und wir haben dann telefoniert ein paar Tage, bis zu Tag 4.
Wir haben ein paar Tage telefoniert.
Ja, genau. Und an Tag 4, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, Männer und so, der war auch weltbewegend. Denn Tag 4 haben wir uns das erste Mal dann bei dir gesehen.
Ja, das
Tag 4 haben wir telefoniert und ich habe ihm ganz cool gesagt, du, also ich weiß auch nicht, also eigentlich will ich gar keine Beziehung und so. Und wisst ihr, was er dann gesagt hat? Also was er sich erlaubt hat zu sagen, weißt du es überhaupt noch?
Ja, ich weiß auch noch nicht, das muss noch, ob Liebe entsteht
Wart
oder verliebt sein.
Doch erst mal ab, ob was entsteht.
Genau. Aber hey,
so
wenn du selber sagst, du weißt es nicht.
Wart doch erst mal ab, ob was entsteht. Und da habe ich mir 4 Tage diese Nacht und der Kerl ist noch nicht verliebt. Naja, dann mussten wohl andere Stricke ran. Und ich bin, drücken wir es mal so vorsichtig aus, weil alles muss ja hier auch nicht rein. Ich bin zu dir gefahren.
Ich war zu Hause.
Du warst da, ich bin zu dir gefahren, ich habe dich überrascht und deine Tochter war da und das wusste ich, aber ich dachte, sie schläft. Sie hat auch geschlafen.
Sie hat ja auch geschlafen.
Aber ich dachte zu dem damaligen Zeitpunkt, dass so ein kleines zweijähriges Mädchen an so einem Gitterbettchen schläft, zu bis oben und einfach nicht aus diesem Bett rauskommt, was ein bisschen anders war. Und ich habe Thomas überrascht spontan und es irgendwann mitten in der Nacht, wir schlafen, kommt, höre ich so kleine Taps, also und ich werde wach. Und ich gucke da so und ich sehe so im Lichtstrahl vom Flur, da war immer Licht an, wegen Kind und so, wenn es aufs Klo muss. Im Licht sehe ich die kleine Lara da stehen mit Löckchen bis zum Popo und so einem Kuscheltier in der Hand, wie sie mit großen Augen steht. Und ich bin so erschrocken, ich habe echt gedacht, da steht irgendwie so ein Engel oder so, bis ich verstanden habe, dass das seine Tochter ist. Ich weiß es noch wie heute, dieses Bild. Und dann sagte sie so, Papa, Bett. Und Thomas hat sie dann hat gesagt, komm her, und hat sie geschnappt und in den Arm genommen und mit ihr geknuddelt. Und als ich diesen Moment gesehen habe, das klingt jetzt echt kitschig, aber so war es, wusste ich. Und ich muss nochmal erwähnen, ich hatte nicht vor, zu heiraten und Kinder zu kriegen in dem Moment. Aber ich wusste, das wird der Vater meiner Kinder. Das war schon irgendwo ziemlich krass. Ja, ich habe da so emotionale Erinnerungen dran. Ich habe dich eigentlich nie gefragt. So. Hast du damals auch gedacht, ich werde die Mutter deiner Kinder?
So.
Nein, sag
vor.
Das einfach nicht. Sag das einfach nicht, ich will
alles
das gar nicht
klar.
Hören, du.
War alles.
Genau, lüg genau mich so. Einfach an. Ja. Nein, also wir waren schon übelst verknallt ineinander. Ich meine, du hast mich ja irgendwie nach 2 Wochen ins Auto gepackt an Weihnachten und hast mich deiner Familie heimlich vorgestellt und so verrücktes Zeug. Also wir waren schon sehr.
Also ich glaube, wir hatten auch dadurch, dass wir wussten, was alles ist, durch die ganzen Vorgeschichten, bei dir mit erster Ehe, bei mir mit erster Ehe und Scheidung, Trennung und so, was alles passieren kann. Und das, da wussten wir auch, glaube ich, worauf wir uns relativ schnell einlassen und wo wir auch ein bisschen vielleicht in den Zugzwang kam, weil das, wie du sagst, ich habe dich dann genommen, habe gesagt, hier, komm, wir fahren zu meinen Eltern und da habe ich dich dann einfach komplett vorgestellt und ja.
Also wir waren so kaputt damals, das muss man jetzt schon mal auch mal sagen.
Ja.
Wir waren beide so voller Schmerz und dennoch so verliebt und so voller Hoffnung, dass sich dieser Schmerz heilt und sind da eigentlich total naiv in diese Beziehung rein. Und ich bin so dankbar, dass wir das sind, dass wir nicht tausendmal drüber nachgedacht haben, oh mein Gott, was ist, wenn sich dieser Schmerz wiederholt. Es hat sich einfach so gut angefühlt und es hat sich so wie nach Hause kommen angefühlt. Und egal, was wir erlebt haben, wir haben es einfach versucht und es war nicht einfach, weil man hat ja viel Schmerz gehabt und es gab so viele Situationen, wo wir getriggert wurden von irgendwelchen Mustern, wo eigentlich nicht der andere ist. Kennt ihr das? Ihr habt irgendwas und es entsteht ein Streit und es hat überhaupt nichts mit euch oder dem jetzigen Partner zu tun, aber ihr habt da so einen Schmerz in euch und oft triggert das einfach nur was. Und oh Gott, hatten wir Triggerpunkte. Es war unfassbar, dieses erste Jahr. Wir haben so viel gelacht, geweint, gelacht, gestritten, geliebt, unfassbar.
Ja, aber das gehört, glaube ich, dazu. Also da ist das, da musste viel heilen auch über die Zeit. Und dadurch, dass ja auch so viel noch im Kampf war, kann man ja so sagen, ist ja auch viel wieder aufgerissen. Also da ist ja quasi, wenn du denkst, da ist gerade ein bisschen heile Welt drüber, kam ein Bulldozer, der wieder drüber gefahren ist.
Und die Wunde ging wieder auf, genau.
Zack.
Ja, absolut.
Ciao.
Ja, und was irgendwie auch so krass war, während ich nach 4 Tagen ja im Prinzip schon wusste, ich habe es ihm nicht gesagt, aber wusste, er wird der Vater meiner Kinder und ich habe gespürt, dass er ähnlich fühlt, einfach dadurch, wie nah er mich an seine Tochter hat rangelassen und wie nah wir sofort Familie waren. Ich meine, das ist schon krass gewesen, wir sind nach wenigen Wochen zusammengezogen. Mhm. Das war schon heftig. Aber ich weiß noch, also ihr müsst euch vorstellen, wir haben schon zusammen gewohnt und Thomas hat immer noch gesagt, es wird ganz lange dauern, bis ich mal ich liebe dich zu dir sage.
Ja,
weil bis ich Gefühle zulasse. Also er hat mir das ganz klar gesagt, rational, er hat da eine Wunde und es dauert. Also es war sehr widersprüchlich, weil der Thomas war voller Liebe für seine Tochter, auch für mich, wenn er mich im Arm hatte, wenn er mich berührt hat. Ich habe gemerkt, dieser Mensch liebt mich abgöttisch. Aber er konnte es nicht aussprechen. Bis zu Tag X, wo die erste Liebeserklärung war. Ich weiß, du bist auch ein bisschen traumatisiert von Tag X. Also ihr müsst euch vorstellen, Tag X, wir haben in München gewohnt und wir waren aus Neuburg. Eine Freundin hat Geburtstag gehabt. Und an dem Tag haben wir ausgemacht, ich fahre mit meinem Auto. Ich hatte so ein Mini-Auto. Was war das?
Das war so ein Kia Picanto.
So, wie so ein älter, Smart, also echt so ein Mini-Ding.
Ja, Smart war, glaube ich,
war schon
ein gut geschützteres Auto. weil
es war billig,
deutsche
okay?
Position
es war billig.
War. Genau, das war der Punkt.
Es war billig und es war mein super tolles, süßes, kleines Auto und da bin ich gefahren und Thomas hat getrunken und hat heftig gefeiert und wir waren so im Auto. Fahren
was
so
ganz gut war, ich habe dann nämlich geschlafen.
Ja, es war schon gut für dein Leben, dass du da geschlafen hast und das alles nicht so mitbekommen hast, da hast du schon recht. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, ich raste da so in diesem Kia Picanto vor mich hin auf der Autobahn. Naja, ich bin relativ schnell, werde ich müde beim Autofahren und mir fallen die Augen zu. Damals habe ich noch nicht so gewusst, dass das vielleicht nicht so mein Ding ist, nachts zu fahren. Ich habe es einfach getan und ich bin eingeschlafen bei 140 km/h, bin gegen eine Mauer geknallt, dann hat es uns 130 Meter geschleudert, dann 2-mal überschlagen. Und ihr müsst euch das vorstellen, Thomas hat geschlafen die ganze Zeit. Und irgendwann unter diesem Flug ist er aufgewacht. Weißt du noch, was ich geschrien habe?
Ich töte uns.
Ich war wirklich, also ihr müsst euch vorstellen, ich war wirklich leicht panisch, leicht dramatisierend und war völlig der Überzeugung, ich kill uns gerade, ja. Und schrei so, ich töte uns. Und Thomas war leicht angetrunken oder etwas mehr und war so total cool und hat so seine Hand während des Flugs auf mein Knie und hat gesagt, alles gut, Baby, alles wird gut, ja. Ja, und dann kamen wir auf, ich immer noch am Schreien, Kreischen und Thomas blickte sich zu mir, während ich rumgebrüllt hat und so und sagt so, hey, du bist meine Heldin, jede andere hätte mich gekillt, aber du hast mich heil auf den Boden gebracht, ja. Und dann kletterte er aus diesem Auto, versuchte mich rauszuholen, aber, also ich war nicht eingeklemmt, aber die Tür war zu und ich traute mich nicht aus diesem Fenster rauszuklettern. Es waren überall Scherben und Thomas war total fröhlich und in meiner Vorstellung explodiert das Auto gleich. Ich war mir sicher. Ich habe ein bisschen viel Alarm für Cobra 11 geguckt.
Genau, das ist so, das müsst ihr euch vorstellen, Karin, Panik verfallen, weil in jeder Serie, in jedem Film, in sonst was, alle Autos, die sich überschlagen oder so, die explodieren ja dann.
Ja, er hat mich dann beruhigt und ist irgendwie zur Straße und hat jemanden verständigt und kam wieder zurück. Und während ich immer noch panisch in diesem Auto sitze, lehnt er sich so in das Fenster rein und sagt so, ich muss dir was sagen. Ich liebe dich. Und ich schaue ihn so an und es war das Letzte, was ich in dem Moment hören wollte. Und schrei so, halt die Klappe. Naja, das war so der erste Moment, wo du dich geöffnet hast und damit war dann auch mal wieder rum, würde ich sagen, oder? Ich habe es einfach mal verkackt.
Du hast es, genau, du hast es dann verkackt, nicht ich.
Ja, aber also um das, lange Rede, kurzer Sinn, es war sehr, sehr emotional, sehr intensiv und sehr holprig, unser Start. Und dennoch, ja, ist da ganz, ganz viel draus entstanden.
Aber ich glaube, diese Stolpersteine und dieses Holprige ist ganz wichtig gewesen, weil es andere Sachen glatt bügeln konnte oder alles, was nicht ganz so glatt lief, konnte man ausweichen, da konnte man drüber laufen. Man konnte ganz anders an diese Beziehung rangehen. Aber wir sind ja auch ganz anders rangegangen, also mal nicht so üblich.
Ich möchte auch behaupten, dass dieser Autounfall ein bisschen sinnbildlich war für alles, was in diesem ersten Jahr passiert ist, was wir nicht alles heute erzählen, das würde die Folge sprengen. Aber was wir in einem Jahr erlebt haben, war so krass, wie, glaube ich, andere in 10 Jahren nicht erleben.
Ja, noch zu dem Autounfall, das haben wir jetzt gerade nicht gesagt. Das Dach auf meiner Seite, die A-Säule, hat circa 30 Zentimeter nachgegeben, weil wir darauf gelandet sind. Nur weil ich geschlafen habe und zurückgelehnt war, war ich quasi von der B-Säule geschützt. Das muss man nur mal dazu sagen. Und dadurch habe ich überlebt. Hätte ich nicht geschlafen, wäre ich wahrscheinlich tot gewesen.
Und da sagt man mal nicht, mit Alkohol soll man nicht Auto fahren. Also Alkohol im Beifahrersinn, das sogar rettet Leben. Nein, Spaß beiseite. Also dieses erste Jahr war wirklich speziell. Wir haben viel erlebt, werden euch viel darüber berichten. Und ich glaube auch im Nachgang, dass weil es so intensiv war und weil es so schwierig war und mit so viel Krankenhäusern und Gerichtsverhandlungen und weil so viel passiert ist in diesem ersten Jahr, hat es uns auch so unfassbar nahe gebracht und hat uns auch gezeigt, boah, extrem krass, wenn wir diese Sachen miteinander bestehen, also was wir in diesem ersten Jahr schon erlebt haben, dann kann kommen, was will.
Genau, da kann kommen, was will, da kann uns dann nichts mehr. Es ist, das Jahr war, es war viel.
Es war viel,
und, ja. Und man wächst mit seinen Aufgaben, heißt das so schön, und man lernt immer aus Fehlern und aus Fehltreten und aus dies und jenes. Es sind aber viele Sachen, die dann aufeinander kamen, wo du dann sagst, das musst du durchhalten. Ja, dann, wir haben es miteinander, haben wir viel geschafft. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir haben immer miteinander alles gemacht und einander sehr vertraut. Obwohl es schwer war, aber wir haben sehr vertraut.
Und irgendwie die Learnings, was ihr euch da mitnehmen könnt, ist so, manchmal findet man die Liebe oder kommt die Liebe zu einem an dem Punkt, wo man es am wenigsten glaubt. Und auch wenn du ja zum Beispiel deine Mama gesucht hast, hast du mir später auch gesagt, dass du nie erwartet hast, dass so eine Liebe in dein Leben kommt. Ja, das ist ja eigentlich, hast du immer gedacht, du deckelst das Ganze mit irgendwas und füllst es ein bisschen auf und nicht, dass das großartiger sein kann, wie alles, was du vorher erlebt hast. Mhm. Und so ging es mir ja auch irgendwo. Das ist, wenn du so früh geheiratet hast und sowas Intensives erlebt hast, dann kannst du dir nicht vorstellen, dass das erst der Anfang war und dass es noch ein ganz anderer Seelenpartner oder wie wollen wir es auch immer nennen, auf dich warten kann. Aber es kann sein. Und manchmal die Art von Partner oder von Mann in meinem Fall, wo ich gedacht habe, das ist der letzte Art von Mann, was mich anspricht. Also jetzt nicht optisch, sondern auch so von der Art. Er war einfach überhaupt nicht so mein Typ. Ich hatte früher immer Bubis und du warst der erste Kerl, also richtig Mann mit Brusthaare und Ego und Autos und so, was jetzt so gar nicht mein Ding war.
Oh, den hatte ich auch noch, Auto, der war schnell.
Ja.
Nein, aber was da wichtig ist, ich glaube, man darf den Ganzen auch einfach mal Vertrauen entgegenschenken und man darf den Ganzen, ich weiß, ich bin da rationaler wie Karin, aber man darf da auch einfach mal aus dem Kopf raus in den Bauch reingehen vielleicht und sagen, ich vertraue der Sache. Die Sache ist wichtig, wie es man so schön früher gesagt hat. Die Sache ist wichtig und dem vertrauen wir und dem gehen wir hinterher und das ist auch so gewesen.
Und egal, wie schwierig es manchmal ist, wenn du dich neu öffnest, egal wie viel Angst du davor hast, ja, ich kann dir sagen, es wird nicht immer einfach sein und Liebe ist nicht einfach und Beziehung ist Arbeit. Aber wenn du nicht mutig losgehst und wenn du nicht aus der Tür rausgehst, ja, dann kannst du all diese Geschenke nicht sehen. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo an dem allertollsten Platz, irgendwo mitten in der Toskana und du bleibst aber immer drinnen, öffnest nicht die Tür und gehst raus und läufst mal barfuß darum. Ja, vielleicht kann nichts passieren, in der Toskana gibt es auch mal kleine Blindschleichen. Erinnerst du dich an die Blindschleiche, wie ich gerannt bin? Oder vielleicht eine Heuschrecke oder whatever. Ja, aber du wirst auch die ganze, ja, habe ich auch schon getroffen, ja. Aber du wirst auch nicht diese wunderbaren Sonnenaufgänge sehen und all das, was du verpasst, wenn du vor die Tür gehst. Und so ist es mit der Liebe auch. Also trau dich raus. Ja, mehr wie, dass es dich überrascht, kann dir nicht passieren in beiden Richtungen.
Und es ist auch manchmal so, dass man, wenn man weiß, meine Frau oder die Frau, die ich da, in die ich mich gerade verliebt habe, ich habe mit der einen Unfall, wenn ich das wüsste, dem würde ich jetzt im Vorfeld ja sagen, ich habe keine Ahnung, das will ich doch lieber nicht. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, sage ich, hey, das war doch was Geiles. Der
wichtig.
Unfall war was Gutes. Der hat was Positives.
Naja, also was Geiles. Ich war ein bisschen traumatisiert danach. Aber du hast vollkommen recht. Es war ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben.
Ja.
Also wo wir sehr viel verstanden haben.
Ja.
Wie schnell das Leben auch vorbei sein kann. Was für ein Glück wir hatten. Weil wir müssen jetzt wirklich dazu noch sagen, es kamen ADAC-Menschen damals, ADAC-Helfer und alle möglichen Helfer. Und die haben wortwörtlich gesagt, wo sind die Leichen?
Der Abschlepper hat das gesagt, der hat gefragt.
Der hat uns gefragt,
wo ist das zweite Auto, wo ihr drin wart,
ja,
und wo sind die aus dem Auto?
Die haben nicht gesagt, wo wir sind. Die haben gedacht, wir sind Ersthelfer. Also die haben nur gesagt, wo sind die Leichen? Und das haben die ganz ernst gemeint. Und dann sagt wir. Sagt das, jetzt verarscht mich nicht, das kann nicht sein. Man kann so einen Unfall nicht überleben. Aber wir haben es überlebt, ja, weil das Universum wohl noch was vorhatte. Vielleicht, dass wir diesen Podcast machen.
Lieben gern.
Wenn dich diese Folge berührt hat, dann abonniere uns doch einfach auf deiner Lieblingsplattform und schenk uns 5 Sterne auf iTunes.
So hilfst du dann auch, dass noch mehr Menschen sich selbst wieder begegnen können.
Und wenn du Lust auf mehr Inspiration hast, du weißt ja, folg mir einfach auf Insta, @karinheitmeier, wenn dich meine Bilder interessieren, @karinheitmeier.photography. Natürlich findest du alle Links wie immer in der Bio. Denk dran, du bist toll, so wie du bist.
Und es ist gigantisch, wie du sein kannst.